Willkommen zu einer neuen Folge von Energiewende Weekly, eurem News-Podcast rund ums Thema erneuerbare Energien. Ich bin Elena.
Und ich bin Julia.
Und wir blicken gemeinsam jede Woche auf die wichtigsten Entwicklungen in der Energiebranche. Basierend auf Julias gleichnamigen LinkedIn-Newsletter bringen wir euch die wichtigsten Neuigkeiten und tauchen in die Geschehnisse der Energiebranche ein.
Bei uns gibt es rechtliches Fachwissen und praktische Einblicke, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energiewende Weekly. Nach einer kleinen Osterpause melden wir uns zurück und hoffen, ihr hattet entspannte Feiertage.
Auch von mir herzlich willkommen und ein kleiner redaktioneller Hinweis vorab sozusagen. Wir haben ja letzte Woche eine kurze Osterpause gemacht und wer es noch nicht im Newsletter gelesen hat, wir machen jetzt erstmal mit dem 2-Wochen-Rhythmus weiter. Also jetzt gibt es alle 2 Wochen eine neue Folge, aber wir werden natürlich trotzdem unser Bestes geben, euch weiterhin immer auf dem neuesten Stand zu halten.
Ja, das auf jeden Fall. Und trotz der Feiertage hat die Politik einiges vorangetrieben. Mit dem Ende der Legislaturperiode in Sicht werden wohl noch ein paar letzte Amtshandlungen durchgeführt. Allen voran von noch Wirtschaftsminister Robert Habeck mit seiner Wirtschaftsprognose und auch der Veröffentlichung eines Weißbuchs zum Wasserstoffspeicher. Das interessiert uns natürlich sehr. Was hat es denn damit auf sich, Julia?
Ja, das WMWK, was es ja in Zukunft auch gar nicht mehr in der Form geben wird, macht jetzt sozusagen so eine kleine Amtsübergabe. Und das ist eben so eins der Projekte, was jetzt in der letzten Legislaturperiode angestoßen wurde und wo jetzt eben die Ergebnisse sozusagen dann mitgenommen werden sollen in die nächste Legislaturperiode. Es gab vorher schon ein Grünbuch, das kennt man vielleicht vor allem auch so aus dem europäischen Kontext mit diesen Begriffen. Es sind quasi so Ideenpapiere erstmal, die dann immer weiter konkretisiert werden und dann am Ende meistens hoffentlich irgendwo in gesetzlichen Rahmen gegossen werden. Also es gab da quasi schon eine erste Version von und auch eine Konsultation dazu. Und das ist dann jetzt quasi der nächste Step, der eben den Bedarf und so die Optionen für Wasserstoffspeicher in Deutschland ermitteln soll und so ein bisschen Guidelines geben soll. Hauptaussage, wenig überraschend, wir brauchen in Zukunft sehr viel mehr Speicher. Das BMWK schätzt jetzt hier bis 2045 80 Terawattstunden in Deutschland an Wasserstoffspeicher, europaweit bis zu 161. Grund dafür natürlich die Hoffnung, sage ich mal, dass Wasserstoff in der Industrie und in Kraftwerken deutlich stärker zum Einsatz kommt als bisher.
Es klingt auf jeden Fall ambitioniert und man muss auch sagen, Deutschland hat ja geologisch betrachtet sehr gute Voraussetzungen, um auf jeden Fall den eigenen Bedarf, aber auch darüber hinaus zumindest mal teilweise den seiner europäischen Nachbarländer zu decken. Gibt es da denn schon konkrete Pläne, wie das umgesetzt werden soll?
Ja, mehr oder weniger. Also wir sind ja bei der Erzeugung jetzt nicht so ganz weit vorne mit dabei, einfach weil wir auch die Rohstoffe nicht haben. Da sind sich eigentlich alle einig, dass wir da unseren Bedarf auf Dauer nicht alleine werden decken können. Aber bei den Speichern sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Vor allem, weil es eine Option gibt, nämlich Salzkavernen, von denen es in Deutschland doch einige gibt, die man sozusagen umrüsten kann. Das sind also dann unterirdische Speicher, meistens auch relativ groß. Und die sollen jetzt eben in Zukunft vor allem für Wasserstoff genutzt werden. Das ist wohl das größte Potenzial jetzt so an einzelnen Anlagen oder an einer Technologie, die es gibt. Auch bestehende Erdgas- und Erdölspeicher sollen umgenutzt werden. Und da schätzt das Papier des BMWK, dass man allein damit dann schon 20-50% des deutschen Bedarfs decken könnte. Und was aber das Papier auch ziemlich klar sagt, da muss sich noch einiges tun. Also das Ergebnis ist, dass selbst wenn man die rechtlichen Rahmenbedingungen verbessert, man immer noch 6 Jahre ungefähr brauchen würde, um so eine Salzkaverne dann umzuwandeln in Wasserstoffspeicher. Schon sozusagen vorausgesetzt, dass es da Anpassungen gibt. Das heißt, im Moment wäre es nochmal ein deutlich komplexeres Projekt. Und da ist natürlich die Idee von diesem Weißbuch auch da schon mal so ein bisschen die rechtlichen Rahmenbedingungen aufzuzeigen, wobei das halt ja, relativ wenig konkret bleibt.
Das klingt ja zumindest schon mal nach guten Ideen. Aber glaubst du, dass das auch wirklich Umsetzungspotenzial hat? Oder meinst du, das wird vermutlich eher so in der Form seines Weißbuchs bleiben und in der Realität nicht wirklich zu sehen sein?
Ja, also es gibt durchaus schon eine Handvoll Projekte, die allerdings zugegebenermaßen in der Planungsphase eher sind in Deutschland, gerade was diese Kavernenspeicher angeht. Insgesamt bin ich so ein bisschen vorsichtig optimistisch, weil man beim Wasserstoff ja auch in anderen Themenbereichen gesehen hat, dass sehr, sehr, sehr viel darüber gesprochen wurde, aber es noch gar nicht so wahnsinnig viele Projekte gibt, weil man dann eben doch nicht so richtig hinterhergekommen ist, die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen da besser aufzustellen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier morgen plötzlich tausende Wasserstoffspeicher aus dem Boden wachsen haben, aber umgekehrt ist es natürlich gut, dass man das frühzeitig angeht, weil wir haben es ja gesehen mit dem Netzausbau und jetzt auch mit dem Thema Batteriespeicher, da hat man wirklich viel, viel zu lange geschlafen und nichts getan und jetzt gibt es da eben totalen Stau, deswegen auch wenn das noch ein bisschen Zeit braucht und in der Zukunft liegt, trotzdem gut, dass das jetzt besprochen wird.
Unser zweites Thema für heute führt uns nach Hamburg. Denn die SPD und die Grünen haben sich auf einen neuen Koalitionsvertrag geeinigt. Hamburg bleibt also rot-grün. Und was die Klimapolitik angeht, da ist Hamburg ja trotz seiner Hürden als Stadtstaat schon vorher ziemlicher Vorreiter gewesen. Denn mit seinem wunderschönen deutschen HIMKLISCK, kurz für Hamburger Klimaschutzgesetz, geht die Hansestadt sogar über die Anforderungen des bundesweiten Klimaschutzgesetzes hinaus. 70% CO2-Reduktion bis 2030 und Klimaneutralität sogar vor 2045 strebt die Stadt unter anderem an. Doch trotz alledem gibt es ordentlich Kritik. Worum geht's hier, Julia, und woher kommt die Kritik?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen überraschend, wenn man sich eben anschaut, was Hamburg sonst so in Sachen Klimaschutz macht. Kritik gibt es jetzt vor allem wegen des geplanten Umgangs mit dem Verbandsklagerecht. Da sind die Umweltverbände gerade relativ auf den Barrikaden. Bedeutet, Umweltverbände haben ja im deutschen Recht bestimmte eigene Klagebefugnisse und die nutzen sie eben gerade bei größeren Infrastrukturprojekten, sei es jetzt in der Autobahn oder auch neue erneuerbare Energienprojekte mitunter, um da sozusagen ja für die Umwelt einzutreten, so zumindest das Selbstverständnis der Verbände. Und diese Klagerechte, die sollen jetzt eben eingeschränkt werden, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.
Und dabei ist die Verwaltungsgerichtsordnung, die dieses Thema ja regelt, gar nicht Ländersache, sondern die liegt ja beim Bund. Also Hamburg hat hier eigentlich keine Handlungshoheit.
Genau, das ist so ein bisschen überraschend, finde ich auch, dass das jetzt so ein großes Thema im Koalitionsvertrag dort und auch so in der Diskussion gerade in Hamburg ist, weil eben wenn, dann müsste es der Bundesgesetzgeber ändern. Allerdings muss man sagen, auch im Koalitionsvertrag auf Bundesebene zwischen Union und SPD steht so ähnlich drin. Allerdings, Problem, auch der Bundesgesetzgeber kann das eigentlich gar nicht abschließend entscheiden, denn Deutschland ist völkerrechtlich und europarechtlich, nämlich vor allem über die Aarhus-Konvention, das ist eben ein völkerrechtliches Übereinkommen, das die Rechtsschutzmöglichkeiten unter anderem für Umweltverbände regelt und auch über EU-Recht direkt verpflichtet, relativ umfassenden Rechtsschutz für Umweltverbände zu gewähren. Und ja, diese Idee, man schränkt einfach die Klagebefugnisse ein, dann spart man sich sozusagen die Gerichtsverfahren, die halt oft nach der Entscheidung für solche Projekte dann nochmal so ein paar Jahre dauern. Die ist auch absolut nicht neu, die kommt alle paar Jahre mal wieder auf, auch von verschiedensten Seiten. Und es gab auch schon mehrere Gesetze, mit denen Deutschland versucht hat, diese Verbandsklagebefugnisse einzuschränken. Und die sind bisher alle vor dem EuGH gescheitert. Also es ist, wenn man sich damit näher beschäftigt, schon so ein bisschen lustig, dass das halt jetzt schon wieder auftaucht. Weil egal, was man davon jetzt persönlich hält, es gibt einfach eben Völker- und Europarecht, was da entgegensteht. Und im Zweifel führt es dann halt zum vierten EuGH-Urteil gegen den deutschen Vorstoß in der Richtung. Aber gut.
Ja, es klingt auf jeden Fall nach wenig Aussicht auf Erfolg für Hamburg. Man muss natürlich trotzdem sagen, die vielen Konflikte, unter anderem zwischen den Umweltverbänden und den Hauptakteuren des Ausbaus der Erneuerbaren, die sind ja durchaus ein Problem und die verhindern so ein bisschen den reibungsfreien Prozess der Energiewende. Aber dafür leben wir halt in einem Rechtsstaat. Und wenn sich Deutschland rechtlich zu was verpflichtet, dann können ja weder Bund noch Länder sich das einfach so hinbiegen, wie es ihnen halt gerade passt.
Genau, also du hast völlig recht. Gerade bei der Windenergie ist es wirklich ein großes Problem, dass die immer noch sehr wenig akzeptiert ist, sehr viel beklagt wird. Das Gleiche gilt eigentlich für den Netzausbau. Gerade, das sagt uns auch der Koalitionsvertrag auf Bundesebene, wenn die jetzt wieder verstärkt als Freileitung gebaut werden sollen und nicht mehr als Erdkabel unter der Erde. Also da gibt es schon sehr viele Klageverfahren. Und da muss man sagen, es gibt auch unter den Umweltverbänden schwarze Schafe und sehr unterschiedliche Ausprägungen. Also manche sind sehr vernünftig, wenn man das so sagen darf. Und andere, da hat man wirklich das Gefühl, die wollen Projekte einfach nur um jeden Preis verhindern. Und gerade wenn es dann um erneuerbare Energien geht, geht das natürlich nicht. Und klar muss man da was unternehmen und das Problem irgendwie angehen. Aber wenn man sich mal die Zahlen anguckt, dann sieht man zum einen, dass eigentlich die Verwaltungsverfahren selbst der viel größere Zeitfaktor sind. Also ich glaube, jeder, der irgendwie in der Projektentwicklung ist, gerade im Windbereich, der weiß ja, wie aufwendig das ist, bis man überhaupt mal diese Genehmigung bekommen hat. Das dauert meistens viel mehr Jahre, als dann ein Klageverfahren dagegen dauert. Es ist halt so, es gäbe ja auch noch andere Hebel. Also was zu diesen vielen Klageverfahren führt, ist ja unter anderem, dass zum Beispiel das Artenschutzrecht einfach super komplex ist, super kleinteilig, die Anforderungen einfach wahnsinnig hoch und man da gefühlt eigentlich irgendwie nur falsch machen kann, als Entwickler oder als Anlagenbetreiber. Und da ist die EU auch gerade schon auf dem Weg, das zu ändern. Und auch der deutsche Gesetzgeber ist auf dem Weg, also das materielle Recht anzupassen und da Erleichterungen zu schaffen. Und das ist aus meiner Sicht die richtige Variante und nicht einfach Klagerechte streichen, nur weil es einem dann nicht passt, dass jemand dagegen vorgeht.
Zum Schluss wollen wir noch einen Blick auf den Klima- und Transformationsfonds werfen. Wir haben ihn hier im Podcast ja schon des Öfteren angesprochen, zuletzt in Bezug auf die Grundgesetzänderung zum Sondervermögen, bei dem, vorangebracht von den Grünen, wir erinnern uns, der KTF als ein zentraler Mechanismus für die Erreichung der Klimaneutralität fungieren sollte. Aber jetzt scheint dieser Plan doch etwas ins Wanken gekommen zu sein. Julia, was ist denn da los?
Ja, das sieht irgendwie gar nicht mehr so gut aus für den KTF, also den Klima- und Transformationsfonds. Kurz sah es ziemlich gut aus. Es erinnern sich ja bestimmt die meisten eben an diese Geschichte, die Verhandlungen der Grünen, ob sie jetzt für die Grundgesetzänderung stimmen oder nicht. Und dieser Fonds ist ja schon so ein bisschen Herzensprojekt der Grünen, auch wenn es den schon vorher gab, aber so, ne, die Wichtigkeit gab es halt quasi erst, würde ich sagen, mit dem BMWK. Und es sah jetzt alles danach aus, als hätten die Grünen es geschafft, dass quasi dieses Projekt halt fortgeführt wird, auch wenn sie nicht mehr in der Regierung sind. Und diese 100 Milliarden, auf die man sich geeinigt hat, von diesen 500 Milliarden Sondervermögen, die halt unmittelbar in den KTF sollen, die kommen da auch weiter rein. Allerdings hatte der Fonds bislang eben auch andere Einnahmequellen, vor allem nämlich die Einnahmen aus dem Emissionshandel und aus der CO2-Bepreisung, die sind da direkt reingeflossen und jetzt sollen die da eben abgezogen werden und jetzt dann in den Gesamthaushalt fließen. Und das führt natürlich am Ende dazu, dass gar nicht mehr Einnahmen da sind, sondern tatsächlich in der Summe wahrscheinlich ein Minus bleibt, trotz dieser 100 Milliarden, die jetzt quasi neu dazu kommen.
Und was meinst du, bedeutet das konkret? Also markiert das so ein bisschen das Ende vom KTF oder wie schätzt du das ein?
Ja, also er wird ja bestehen bleiben, weil eben diese 100 Milliarden irgendwo hin müssen und das steht auch im Koalitionsvertrag so drin. Aber es bleibt halt in der Summe weniger da als vorher, sodass die Bedeutung auf jeden Fall eher abnimmt. Ja, also dieser Plan, den KTF weiterhin als das zentrale Instrument eben für die Klimaneutralität in Deutschland zu sehen, der wird so wohl nicht beibehalten werden.
Und es gibt auch schon erste Projekte, die darunter leiden, oder?
Genau, also da ist schon ein bisschen was durchgesickert, denn diese Mittel, die jetzt sozusagen in den Gesamthaushalt fließen, die waren ja für was eingeplant. Da eben Minus bleibt, müssen da jetzt Sachen gestrichen werden. Und das sind vor allem erstmal so kleinere Programme, zum Beispiel der Waldklimafonds, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Dann gab es zum Beispiel Programme zur energetischen Stadtsanierung. Solche Dinge, die sollen jetzt wohl wegfallen. Und ja, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das, was die Grünen sich dabei gedacht haben. Jetzt bleibt abzuwarten, ja, wie man dann die Mittel im Gesamthaushalt verwendet oder wofür dann wirklich das Sondervermögen verwendet wird. Das ist ja auch noch nicht im Einzelnen festgelegt. Dann werden wir nachher sehen müssen, ob quasi in der Summe trotzdem ein Plus rauskommt oder nicht.
Und damit sind wir auch schon wieder beim Ende für diese Woche bei Energiewende Weekly. Vielen Dank, liebe Julia, für deine Einschätzungen.
Ja, vielen Dank, liebe Elena. Es bleibt spannend. Euch allen danke fürs Zuhören. Wir sehen uns hier an dieser Stelle in 2 Wochen wieder. Außer ihr seid nächste Woche bei der Intersolar in München. Dann sagt gerne mal Bescheid. Dann gerne auch in live. Und ansonsten genießt erstmal den Feiertag und das vielleicht lange Wochenende. Bleibt informiert und bis bald.